Vergangene Woche haben wir damit begonnen, als CSI Rüsselsheim Tatorte in der Bibel zu untersuchen. Für die, die es nicht wissen, CSI steht für Crime Scene Investigation und bezeichnet die amerikanische Spurensicherung. Außerdem bezieht sich CSI auch auf eine ganze Menge Fernsehserien, die sich mit solchen Tatortermittlern beschäftigen. Als CSI Rüsselsheim haben wir uns letzte Woche das erste Verbrechen mit Todesfolge in der Geschichte der Menschheit angesehen. Und dabei haben wir festgestellt, dass Neid alles andere als harmlos ist. Neid ist beispielsweise das Gefühl, wenn jemand anderes den Nobelpreis bekommt, den man selbst so gerne hätte. Oder wenn jemand anderes die Insel besitzt, die man so gerne hätte, sie aber nicht hergeben will. Ihr kennt sowas, ne? Der Egoismus, der in unserer Gesellschaft immer weiter um sich greift, ist ein deutliches Zeichen für die Sünde der Menschen. Und unser Neid bringt uns nicht nur dazu, unsere Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen zu zerstören, sondern kann letztlich sogar zu so extremen Resultaten wie Kains Mord an Abel führen. Deshalb, wenn du sowas wie Neid, Zorn, Hass, Streit, Eifersucht oder Egoismus in deinem Leben hast, dann bekenn es Gott. Denn es ist Sünde. Kehre um und ändere deine Einstellung. Heute geht's weiter mit CSI Rüsselsheim. Der Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist nicht direkt ein Mord. Aber trotzdem gibt's einen Toten. Es gab viele Zeugen, aber keiner hielt den Täter auf. Der Anlass war traurig. Die Tat war grausam, aber letztlich verhinderte sie Schlimmeres. Und gleichzeitig ist der heutige Fall ein Stück weit Vorbereitung für den nächsten Fall, den wir uns angucken, da wir zumindest einen der Beteiligten dort wiedersehen werden. Keine Angst, nicht den Toten, aber einen anderen. Also passt gut auf. Aber was geschah denn nun bei diesem Fall? Nun, die Sonne brannte ihm heiß auf seinen Nacken, während er am Ufer des Flusses kniete und seine Hand in das eiskalte Wasser tauchte. Den Schock spürte er bis zu seinem Ellenbogen, als seine Finger auf dem felsigen Boden nach ein paar Steinen suchten. Ja, da war noch einer und noch einer. Schließlich hatte er 5 Steine ausgewählt und zog seinen Arm aus dem Bach. Er sah auf die Steine in seiner Hand. Sie waren kaum größer als Kieselsteine, aber sie mussten reichen. Er trocknete seinen Arm an seiner Tunika ab und ließ die Steine in den Lederbeutel gleiten, der um seine Hüfte hing. Seine Waffe war bereit. Dann machte er sich auf den Weg zum späteren Tatort. Als er den Hügel erklommen hatte, sah er sie. 2 verfeindete Armeen. Die eine auf der einen Seite der die andere auf der anderen Seite, auf gegenüberliegenden Hügeln. In seiner Nähe lagerten die Israeliten, Sauls Armee. Weiter in der Ferne lagerte der Feind, die Philister. Und dort stand er, mitten unter den Feinden. Sein Kopf und sogar seine Schultern überragten alle anderen Soldaten. Er war der Feind schlechthin, Goliath. Nun, das war's. Der junge David könnte jetzt aufhören. Er könnte zur Vernunft kommen. Er könnte weggehen. Oder eben nicht. Unerschrocken blickte er den Feind an, zum Töten bereit, und ging in die Geschichte ein. Das dürfte eins der bekanntesten Tötungsdelikte der Geschichte sein. Und trotzdem würde ich gerne den biblischen Bericht dazu lesen. Aus 1. Samuel 17, Vers 41 bis 51. Also 1. Samuel 17, 41 bis 51. Und dort steht: Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf den Täter. In 1. Samuel 16 wird uns berichtet, dass David ein Sohn Isais war und dass er in Bethlehem geboren wurde. Wir wissen, dass er der jüngste von 8 Söhnen war, aber wir wissen nicht sicher, wie alt er war, als er sich mit Goliath auseinandersetzen musste. Fest steht nur, dass er jünger als 20 war, da er sonst selbst in der Armee gedient hätte. Also jünger als 20, mehr kann ich nicht sagen. An diesem Punkt in seinem Leben diente er König Saul als dessen persönlicher Musiker. Gleichzeitig arbeitete er in Teilzeit aber auch noch für seinen Vater und hütete die familieneigene Schafherde. Als er jetzt eines Tages zu Hause bei den Schafen war, sandte ihn sein Vater an die Front, um seinen Brüdern ein Care-Paket zu überbringen. Und das war der Moment, in dem er diesen monströsen Riesen sah. Dieser Riese, der die jüdische Armee verspottete. Später wurde David der zweite und unzweifelhaft der größte König Israels. Er wird um die 1100 Mal in der Bibel erwähnt und seine Heldentaten lassen sich lesen, als würden sie aus einem Abenteuerroman stammen. In seiner Lebensgeschichte, da gibt es für jeden etwas zu finden. Gewalt, Sex, Chaos und Verrat, alles drin. Er eroberte Jerusalem und brachte die Bundeslade dorthin. Er machte Israel zu einer großen Militärmacht und sorgte dafür, dass es letztlich eine beträchtliche Fläche auf der Landkarte einnahm. Er war der Autor der meisten Lieder in der Bibel und er bereitete letztlich sogar selbst den Tempelbau Salomos vor. Sogar Jesus wird in den Evangelien immer wieder als Sohn Davids bezeichnet. So wichtig war er. Aber wofür ist David bekannt? Klar, wie er den Riesen besiegt hat. Jeder weiß, wie der kleine Kerl den großen Typen platt gemacht hat. Und 1. Samuel 17 erzählt uns davon. Aber wie kam es dazu? Nun, denn bis zu diesem Zeitpunkt größten Teil der Geschichte Israels wurde das Volk von sogenannten Richtern in einer Theokratie regiert. Theokratie bedeutet, dass letztlich alle Herrschaftsgewalt Gott zusteht. Und Gott hatte Israel durch die Richter regiert. Einige Politiker heutzutage hätten es gern wieder so, mit dem einen Unterschied, dass sie dabei gerne Gott wären. Aber das ist eine andere Sache, darum geht es heute nicht. In Israel kam es schließlich dazu, dass das Volk rebellierte und einen König wie alle anderen Völker auch haben wollte. Und so bestimmte Gott Saul zum König. Er war ein guter König, kräftig, gut aussehend, klug und er regierte das Königreich Israel gut, zumindest die meiste Zeit. Aber dann begann er zu denken, hey, ich bin so ein guter König, ich kann das auch alleine. Gott brauche ich nicht. Und so führte eins zum anderen und schon bald war Saul Gott gegenüber ungehorsam. Und das führte dazu, dass er schließlich durch David ersetzt werden sollte. David wurde schon in 1. Samuel 16, also vor seiner Auseinandersetzung mit Goliath, zum König gesalbt. Und er war ein Mann nach Gottes Geschmack. Aber bevor David wirklich zum König wurde, führte Sauls Ungehorsam zunächst mal zu militärischen Problemen. Wie wir hier in 1. Samuel 17 eben eindrucksvoll sehen können, als die Israeliten dem größten Feind in ihrer bisherigen Geschichte gegenüberstanden und David zum Helden und zum Mörder wurde. Und das bringt uns auch schon zu dem Opfer. Das, was wohl die meisten Leute heutzutage über David und Goliath wissen, ist, dass man als vermeintlich Unterlegener nicht aufgeben soll. Zumindest ist es das, wofür dieser Text immer und immer und immer wieder als Illustration herangezogen wird. Treten irgendwo zwei sehr ungleiche Gegner gegeneinander an, so spricht man von einem Kampf David gegen Goliath. Beim Fußball hört man das ständig. Ich glaube, viel zu oft vergessen wir dadurch, dass die Geschichte von David und Goliath mehr als nur eine Geschichte ist. Sie ist eine Tatsache. David kämpfte wirklich gegen diesen Riesen und er besiegte ihn wirklich. Aber was wissen wir denn jetzt über diesen Riesen? Es scheint, als hätte es hier eine gewisse Pattsituation gegeben. Die Philister standen auf dem einen Berg und die Juden standen auf dem anderen Berg. Aber dann lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 4 bis 7. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gat. 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot, und sein Schildträger ging vor ihm her. Also, wie groß war Goliath? Groß. Sehr groß. Die Bibel berichtet uns von 6 Ellen und einer Handbreit. Damit können wir jetzt natürlich noch nicht so viel anfangen, also müssen wir umrechnen. Das ist nicht ganz einfach, eine Elle ist das hier, eine Handbreit ist das. Aber wenn wir uns jetzt so angucken würden und unsere Ellen miteinander vergleichen würden, wären die unterschiedlich. Deshalb gibt es da ein bisschen unterschiedliche Angaben. Aber eine Elle betrug etwa 45 Zentimeter. Eine Handbreit, also die Spanne zwischen dem abgespreizten Daumen und der Spitze des abgespreizten kleinen Fingers, betrug etwa 22 Zentimeter. Und damit kämen wir bei Goliath auf eine Körpergröße von etwa 2,92 Meter. Goliath war also wirklich groß und wohl auch stark. Alleine sein Kettenhemd wog etwa 57 Kilo. Und das lese ich, der ich jetzt gerade letzte Woche mit 5 Kilo trainiert habe. Und uns wird berichtet, dass der Schaft seines Spießes wie ein Weberbaum war. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ein Weberbaum ist. Das hat mit diesem dieses große Webding zu tun. Webstuhl heißt das, mit einem Webstuhl zu tun. Aber was ich weiß ist, dass in der Bibel steht, dass allein schon die Spitze dieses Speeres 7 Kilo wog. Also dieser Speer muss groß und stark und stabil gewesen sein. Goliath war also nicht nur groß, auch Goliath muss stark gewesen sein. Jetzt geht es euch vielleicht wie so manchem Bibelkritiker. Und ihr denkt, das kann nicht sein. Das geht nicht. Niemand kann so groß sein. Mein Mathelehrer damals, kurz vorm Abitur, also in der 12. Klasse, der wollte mir immer weismachen, dass das mathematisch gesehen gar nicht möglich ist, dass jemand so groß ist. Ich habe die Rechnung nicht verstanden, die wäre eh falsch. Deshalb, ich möchte euch gern was über einen Mann namens Robert Wetlow erzählen. Bereits im Alter von 4 Jahren maß Robert 1,63 Meter. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, als wäre Rahel mit ihren 5 Jahren jetzt schon fast so groß wie Natalie. Mit 8 Jahren überragte Robert seinen Vater, der 1,82 Meter groß war. War also schon größer als ich mit 8 Jahren. Mit 10 Jahren erreichte er die 2 Meter. Mit 13 Jahren waren es 2,24 Meter. Am Ende seines Lebens, er starb im Alter von 22 Jahren an einer Infektion, da wog er knapp 200 Kilo bei einer Körpergröße von 2,72 Meter und war damit der größte Mensch in der Medizingeschichte, dessen Körpergröße einwandfrei belegt wurde. Verantwortlich für das Wachstum war ein Tumor, der große Mengen an Wachstumshormonen ausschüttete. Seine Armspannweite betrug 2,88 Meter. Seine Hände maßen vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers 32,3 Zentimeter. Und seine Füße waren 47 Zentimeter lang, was wohl der Schuhgröße 76 entspricht. Jetzt denkt ihr vielleicht, klar, der Gerrit kann viel erzählen. Ich glaube nur, was ich sehe. Kein Problem. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich euch ein paar Bilder von ihm mitgebracht. Hier seht ihr ihn unter anderem neben seinem Vater. Wie gesagt, sein Vater war 1,82 Meter groß und damit ziemlich genauso groß wie ich. Daneben seht ihr auch noch ein Bild von einem Schuh, also von seinem Schuh, neben einem normalen Schuh. Oder hier seht ihr nochmal ein Bild von Robert zusammen mit seiner Familie, die alle normal groß waren. Warum erzähle ich euch das? Nun, wenn dieser Robert Wedlow mit 22 Jahren 2,72 Meter groß sein konnte, dann ist es doch echt nicht ausgeschlossen, dass Goliath noch 20 Zentimeter größer war, bevor er von David wieder einen Kopf kürzer gemacht wurde. Oder? Ich lasse euch das Bild mal da, damit ihr euch das vorstellen könnt. Nicht wem David gegenüberstand, sondern die Größenverhältnisse. Täter und Opfer kennen wir jetzt. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf den Hintergrund der Tat. Wie schon gesagt, gab es eine gewisse Pattsituation zwischen den Armeen, der Armee der Israeliten und der Armee der Philister. Sie standen sich lange gegenüber und nichts geschah, bis schließlich Goliath vortrat. Und dieser große Typ machte den Israeliten einen prinzipiell recht vernünftigen Vorschlag. In 1. Samuel 17, Vers 8 und 9, da lesen wir nämlich: Und er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er, gegen mich zu kämpfen, und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen, und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Ist doch eigentlich ein guter Vorschlag, oder? Ein Kampf zwischen zwei Männern, um dadurch den Krieg zu verhindern und das Leben von vielen anderen Soldaten zu retten. Denkt doch mal drüber nach, wie viele Leben im Lauf der Geschichte verschont worden wären, wenn jede Nation immer nur ihren besten Mann in den Krieg geschickt hätte. Und nicht unzählige Soldaten hätten kämpfen müssen. Soweit ich weiß, sind allein im Ersten Weltkrieg wohl etwa 8,5 Millionen Menschen gestorben. Das wäre doch gut gewesen, das auf eine Handvoll zu reduzieren, oder? Also prinzipiell ein guter Vorschlag, wenn da nicht so ein Typ stehen würde, ne? Die Israeliten sollten also einfach nur ihren stärksten Krieger in den Kampf gegen Goliath schicken und schon wäre der Krieg vorbei. Ich persönlich bin ja der Meinung, eigentlich sollten immer nur die Könige oder die Präsidenten kämpfen. Die sind ja selber schuld, das sind ja die, die das wollen, ne? Aber ja, wer hätte kämpfen sollen? Wer war der stärkste Krieger Israels? Ganz bestimmt nicht David. Ich kann es euch nicht sagen, wer der stärkste Israelit war. Aber in 1. Samuel 9, Vers 2, da wird uns etwas Interessantes berichtet. Da steht, Saul war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er. Aber dann kommt's, eines Hauptes länger als alles andere Volk. Saul war einen Kopf größer als alle anderen in seinem Volk. Klar, immer noch kleiner als Goliath, aber wer eigentlich gegen Goliath hätte antreten sollen, dürfte damit doch klar sein, oder? Aber ich glaube, Saul wollte nicht so gerne. Goliath schlug also einen Zweikampf vor. Und wir müssen zugeben, dass ein solcher Kampf jetzt nicht besonders fair gewesen wäre. Zumindest wenn wir auf unser Bild gucken und uns klar wird, wie groß Goliath war und wie klein die anderen alle waren. Auch Saul. Aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, welch außerordentliche Vergangenheit hinter den Israeliten lag. Mose hatte das Rote Meer geteilt, Abraham hatte mit 100 Jahren einen Sohn bekommen und Josua hatte die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht. Nur so als Beispiele. Das einfach nur so als kleine Erinnerungen an das, was Gott bereits für die Israeliten getan hatte. Wenn wir das bedenken, dann standen die Chancen für Goliath eigentlich ziemlich schlecht. Nur leider war niemand aus den Reihen der Armee Israels dazu bereit, seinen Glauben auf die Probe zu stellen. Niemand vertraute Gott genug, um dieses Risiko einzugehen. Natürlich glaubten sie alle, dass Gott Großes tun kann, so wie wir ja auch. Ne? Gott kann Großes tun, wir glauben das alle. Aber doch nicht durch mich. Dazu soll er mal schön andere Leute nehmen. Ne? Das ist das, was die Leute in der Armee damals gedacht haben. Dabei ist das genau der Punkt, an dem sich wahrer Glaube beweist. Denn letztlich ist es eben wirklich so, wie Jakobus in Jakobus 2, Vers 26 schreibt, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn unser Glaube nicht praktisch wird, dann hat keiner was davon. Nur leider fand sich in der Armee Israels keiner, dessen Glauben praktisch wurde. Wir haben es dann natürlich ein bisschen leichter als die Israeliten. Keiner von uns steht einem 2,92 Meter großen Riesen gegenüber und soll einen Zweikampf auf Leben und Tod mit ihm führen. Aber dafür haben wir andere Riesen, andere Schwierigkeiten, bei denen unser Glaube praktisch werden sollte. Natürlich müssen wir an der Stelle aufpassen, denn es gibt Leute, die suchen geradezu nach Problemen in ihrem Leben. So Leute gibt's und die sind wahrscheinlich schon fast unglücklich, wenn sie mal nichts finden. Uns muss auch klar sein, nicht jede Krankheit ist direkt ein geistlicher Riese, der uns den Weg versperrt. Und nicht jedes kleine Problem ist direkt ein Angriff des Teufels. Manche Menschen sehen in jedem kleinen bisschen direkt eine Riesenkatastrophe. Aber wir leben nun mal in einer kaputten Welt und da passieren schlimme Dinge. Das ist einfach so. Und das muss uns auch klar sein. Manche unserer Schwierigkeiten sind selbst verursacht und andere sind eigentlich Kleinigkeiten, die erst von uns zu einem großen Problem aufgebaut werden. Daher für die Jüngeren unter euch, chillt einfach mal. Und für die Älteren, damit die das auch verstehen, dreht nicht wegen allem durch. Es lohnt sich nicht. Entspannt euch, sowohl bei euren Problemen als auch bei zwischenmenschlichen Dingen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir alle irgendwann mal in unserem Leben solche Riesen haben. Die kommen immer wieder mal. Ich habe mal gelesen, dass jeder ein Problem hat, ein Problem ist oder mit einem Problem lebt. Ist schon irgendwie wahr, oder? An was für ein Problem ihr da denkt, das ist jetzt eure Sache. Ganz egal, was deine Riese sein mag, ob nun Arbeitslosigkeit oder Depression, eine extreme Krankheit oder sonst irgendwas, wir alle haben sowas mal. Das ist normal, leider. Aber genauso sicher, wie wir solche Riesen haben, haben wir auch einen Gott, der größer ist. Wir haben einen Gott, der uns helfen kann, unsere Riesen zu besiegen. Genauso wie David Goliath besiegen konnte. Wenn wir uns also den Tathintergrund ansehen, dann wird klar, der Kampf war nicht fair. Aus Israels Sicht, weil Goliath so groß war, aber aus Goliaths Sicht, weil Gott so groß ist. Und damit kommen wir zu unserem Motiv. Oder vielleicht besser zu Davids Tatmotiv. Und dieses Motiv ist letztlich auch die Erklärung dafür, weshalb der Täter bei diesem Verbrechen letztlich doch der Held der Geschichte werden konnte. Zusätzlich zu der Tatsache, dass es ja letztlich Goliaths Vorschlag war, das so zu machen, ne? Im Gegensatz zu letzter Woche können wir hier auf jeden Fall zunächst mal ausschließen, dass es sich um Totschlag handelte. In Vers 46, da lesen wir, wie David zu Goliath sagte: Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde. Also von einem Versehen oder von einem Unfall ist hier nichts zu sehen. Ups, ist der Stein gegen deinen Kopf geflogen, das wollte ich nicht. Nee, das konnte der David nicht sagen. Das war pure Absicht, keine Frage. Davids Motiv lässt sich recht gut in seinem Gespräch mit König Saul sehen. Nachdem Saul ihn darauf angesprochen hatte, dass er doch noch zu jung war, um einen solchen Kampf zu führen, lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 36 und 37. Ich habe den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Was war also das Motiv? Davids Motiv war, dass Goliath das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hatte. Goliath hatte Gott angegriffen. Goliath hat sich mit Gott angelegt. Und da David ein treuer Diener Gottes war, konnte er es nicht dabei belassen. Er wusste, dass niemand sonst diese Aufgabe erledigen würde und dass es an ihm lag, diesen Riesen zu töten. Das ist übrigens was, was wir auch bei unseren eigenen geistlichen Riesen begreifen müssen. Einer der wichtigsten Schritte, wenn wir diese Riesen in unserem Leben überwinden wollen, besteht nämlich darin, zu erkennen, dass es unsere Aufgabe ist, sie zu erledigen. Nicht alleine, mit Gottes Hilfe, klar, keine Frage, aber es ist unsere Aufgabe, sie zu erledigen. Wir leben in einer Kultur, die die schöne Kunst, andere zu beschuldigen, perfektioniert hat. Wir sind gut darin, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Wir suchen nach Ausreden dafür, warum wir sind, wie wir sind. Und wir suchen nach Ausreden dafür, warum wir bleiben müssen, wie wir sind. Letztlich sind nämlich immer die anderen schuld. Ist uns ja klar, ne? Und daher müssen die anderen es ja dann auch in Ordnung bringen. Aber wisst ihr, David war nicht für den Riesen verantwortlich. Er gehörte gar nicht zu der verhöhnten Armee. Er war nur ein Hirte, der als Pizzabote rein zufällig beim Krieg vorbeigekommen war. Es war nicht Davids Schuld, dass Goliath dort war und das Volk verspottete oder dass er Gott verspottete. Aber David wusste, dass niemand sonst diese Aufgabe erledigen würde, also tat er, was immer nötig ist. Und genau so müssen auch wir mit unseren Riesen das tun, was nötig ist. Warte nicht darauf, bis irgendein David um die Ecke kommt, denn du bist der David. Und dein Riese ist deine Aufgabe. Wenn du Probleme hast mit, keine Ahnung, irgendeiner Sucht, mit Alkohol, mit Problemen, die du sonst irgendwie in deinem Leben siehst, es ist deine Aufgabe, sie anzugehen. Und du kannst es nicht auf andere abwälzen. Du bist der David in deinem Leben. Ich kann den Riesen in deinem Leben nicht töten. Das ist deine Aufgabe. Es ist dein Riese. Aber ich bin dazu bereit, dir zur Seite zu stehen. Ich kann deine Hand halten, ich kann dir wieder aufhelfen, ich kann dir einen Kaffee kochen oder dir ein Eis kaufen. Aber du wirst deinen Riesen selbst töten müssen. Und so nahm David all seinen Mut, aber vor allem auch all sein Gottvertrauen zusammen und ging auf Goliath los, um Gottes Ansehen wiederherzustellen und um Gottes Volk vor den Feinden zu retten. Die Tat selbst müssen wir nicht großartig ansehen. Da gab es genügend Zeugen, das ist klar. Und wir kennen den Tathergang bereits zur Genüge. David nahm einen Stein, legte ihn in seine Schleuder, legte ihn in seine Schleuder, zielte und traf Goliath mit dem Stein an der Stirn. Der Riese stürzte zu Boden und David hatte seinen ersten Riesen besiegt. Aber vorher wird uns in 1. Samuel 17, Vers 43 bis 45 noch erklärt, wie das möglich war. Und da heißt es: Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Im Grunde genommen sagte David zu Goliath: Du magst groß sein, aber Gott ist größer. Und genau dasselbe gilt auch für uns. Du magst vielleicht denken, dass du deine Riesen nicht alleine besiegen kannst und dass du deine Probleme nicht alleine bewältigen kannst. Und wahrscheinlich hast du damit auch recht. Aber du musst bedenken, auch David ging nicht davon aus, dass er Goliath alleine besiegen könnte. Er tat es mit Gottes Hilfe. Und genauso musst auch du es nicht alleine schaffen. Denn Gott ist nicht nur größer als Goliath, sondern auch größer als deine Riesen. Welche Riesen gibt es in deinem Leben? Sie mögen anderen nicht besonders groß vorkommen, aber für dich sind sie gigantisch. Sind deine Riesen zu groß für dich? Kann schon sein. Aber sind deine Riesen auch zu groß für Gott? Ganz sicher nicht. Denn unser Gott ist ein mächtiger Gott. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und in Philipper 4, Vers 13 schreibt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Manche Menschen machen Mücken zu Elefanten, aber mit Gottes Hilfe war selbst Davids Elefant nichts weiter als eine kleine Mücke. Also was meinst du? Denkst du, du kannst deine Riesen mit Gottes Hilfe besiegen? Probier es aus und du wirst Gottes Größe sehen und deinen Riesen besiegen. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Vater, ich bin ganz ehrlich und ich muss sagen, unser Leben ist nicht immer leicht. Es kommen immer wieder Riesen in unser Leben, es kommen Hürden in unser Leben, es kommen Probleme in unser Leben, Probleme, wo wir davor stehen und denken, wir können das nicht. Und ich danke dir dafür, dass wir das auch nicht müssen. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du größer bist als all die Probleme, die wir in unserem Leben jemals haben werden. Ich danke dir dafür, dass du auf unserer Seite bist und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Zu vertrauen bei all dem, was vor uns liegt. Zu vertrauen bei all den Dingen, die uns Angst machen, die uns einschüchtern wollen, die uns vielleicht sogar von dir wegziehen wollen. Ich bitte dich darum, dass du wirkst und dass du deine Größe zeigst. Und dass du uns hilfst, uns auf dich zu verlassen und dass du uns zeigst, dass es richtig ist, dir zu vertrauen. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.